RD.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika. Wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und herzlich willkommen zu Tag 1 von Trump 2.0. Der große Tag war da endlich gestern. Wir haben deswegen auch unsere Aufzeichnungen um einen Tag verschoben, um alles, was da so passiert ist in den USA, in Washington DC, ein bisschen zu analysieren, darauf einzugehen, unsere persönlichen Reaktionen darauf. Wir können nicht alles abdecken, aber wir haben so einiges vor, von der Antrittsrede bis zu den ganzen Executive Orders, die schon unterzeichnet wurden. Wollen wir ein bisschen drauf eingehen, freuen uns sehr, in diese neue Ära sozusagen zu starten. Und Jeff, ja, Trump 2.0, er ist jetzt der 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Ist diese Realität schon bei dir angekommen? Ja.
Also ich glaube, ich bin einfach froh, dass die Wartezeit vorbei ist. Ne? Man weiß, es ist wie, ein bisschen wie Geburt. Ne? So, man weiß, dass es kommt, der Tag kommt und hat Angst oder ist nervös und will am Ende, also dass es einfach losgeht. Man kann also diese...
Ne? Je schneller es losgeht, desto schneller ist es auch wieder vorbei.
Ja, das stimmt. Das stimmt auch.
Ja, es war in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnlicher Tag gestern, ein Feiertag, so oder so. Für die einen, weil der neue Präsident ins Amt gekommen ist, aber für das ganze Land Martin Luther King Day. Das ist ja auch nicht alltäglich, das ist ja nicht immer so, dass das auf den gleichen Tag fällt.
Zufall, ja. Und auch nicht vergessen, Tag der Befreiung. Ja, Trump hat gesagt in seiner Rede, dass 20. Januar 2025 ist Liberation Day, der Tag der Befreiung. Und aber wir kommen dazu.
Für einige seiner Anhänger, ich sage nur Stichwort 6. Januar, stimmte das sogar tatsächlich wörtlich, aber da kommen wir gleich noch dazu. Ja, also es war ein außergewöhnlicher Tag, nicht nur, weil es der Martin Luther King, der Feiertag ist, der an den großen Bürgerrechtler Martin Luther King und die Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren in den USA erinnert und daran gedenkt, aber auch allein optisch, weil es eine Amtseinführung im Kapitol und nicht vor dem Kapitol war. Wir sind ja gewohnt, diese großen Bilder mit der großen Kuppel im Hintergrund und den Stufen davor, oft an einem sehr sonnigen Tag in Washington, aber weil es so klirrend kalt war, es war ja ein sehr sonniger Tag, aber weil es so klirrend kalt war und die Prognose so kalt war, hat man es reinverlegt in die Rotunde, ins Innere des Kapitols. Ich finde, ein sehr würdiger Rahmen, aber irgendwie trotzdem nicht ganz so grandios irgendwie, nee, oder?
Also und man muss auch sagen, dass die 20. Januar, diese Zeit in Washington ist oft sehr, sehr kalt. Ich habe Freunde, die waren in 2008 bei der ersten Amtseinführung von Barack Obama und die haben erzählt Geschichte von so 8 Stunden draußen in Minustemperaturen und aber zahlreiche Leute. Und das ist auch irgendwas, wo, wenn wir zurückdenken an 2016, das war immer irgendwas, wo Trump hat gesagt, zahlreichen Menschen waren da, es war so voll wie noch nie im Leben, guck mal auf die Bilder. Und das will er immer. Ne? So bei seinen Wahlkampfveranstaltungen, er hat immer davon gesprochen, der Größte, der Beste, so viel wie noch nie in der Geschichte der USA. Und das ist ihm sehr wichtig. Insofern, ich war ein bisschen überrascht, dass ich dachte, er würde dieses Risiko annehmen, der kalten Temperaturen für der Optik. Aber
vielleicht hätte er auch das Risiko dann begangen, dass vielleicht viele nicht kommen, weil es so kalt ist, sondern wären es vielleicht weniger gewesen. Vielleicht ja. War das auch ein Grund.
Aber wie wir gesehen haben, viele sind gekommen in die Arena Downtown in Washington. Es war mindestens sah ziemlich voll aus mit Leuten, mit Anhängern, die sind extra nach Washington gekommen und haben das da, die ganze Amtseinführung auf der Bildschirm gesehen und haben dann auf Trump gewartet, als er dann gekommen ist, so eine riesige Applaus. Und so
eine Rallye, wenn man so will. Ja, wieder. Genau. Ja. Ich glaube, viele waren tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht, als die Entscheidung kam, kurz vorm Wochenende, dass es reingebracht wird in das Kapitol. Weil sie eben diese ganzen, die Paraden und all das eben mitnehmen wollten und auch eben auf der Mall. Aber ja, im Stadion der Washington Wizards und der Capitals, also des Eishockey-Teams. Und wir waren da auch schon oft in dieser Arena. Das ist also die Mehrzweckhalle Downtown Washington, nicht weit vom Weißen Haus entfernt und im Kapitol. Da stieg dann die Party. Es kann aber auch sein, dass Donald Trump gesagt hat, es gibt ja eine Vorgeschichte, wenn man so will, zu kalten Amtseinführungen, denn da muss man sehr weit zurückgehen in die Geschichte der USA. 1841, bei der Amtseinführung des 9. Präsidenten William Henry Harrison, war es auch ein sehr stürmischer, kalter Wintertag. Und William Henry Harrison hat die längste Antrittsrede in der Geschichte der USA bislang gehalten. ohne Mantel, ohne Handschuhe, ohne Mütze. Und hat sich eine Lungenentzündung zugezogen und ist, und das ist jetzt der traurige Anteil dieser Geschichte, keinen Monat später gestorben. Er ist der Präsident mit der kürzesten Amtszeit der Geschichte. Nur einen Monat hat er regiert. Man hat vor ein paar Jahren festgestellt, dass es vermutlich nicht die Lungenentzündung war, sondern er wohl auch noch Typhus hatte, er daran gestorben ist. Aber ich sag nur, vielleicht wollte Donald Trump nicht das Risiko eingehen, ja, sich eine Lungenentzündung zu holen und auch kurze Amtszeit nur zu haben.
Kann sein, dass er wollte das vermeiden. Er ist, muss man nicht vergessen, die älteste Präsident, der im Amt eingetreten ist. Er ist jetzt 78 und ne, also insofern.
Ja, Joe Biden war damals vor 4 Jahren, als er angefangen hat, dann 5 Monate jünger als Trump es jetzt ist. Also der Älteste, der das Amt antritt und auch, das hat man schon oft festgestellt, der zweite erst, der es schafft, wieder zurückzukehren ins Weiße Haus nach Grover Cleveland Ende des 19. Jahrhunderts und, auch das muss man immer wieder festhalten, der erste strafrechtlich verurteilte Präsident, der einzieht ins Weiße Haus. Also eine Menge außergewöhnliche, ungewöhnliche Umstände im Rahmen dieser Amtseinführung. Und gleichzeitig auch natürlich sehr viele bekannte Muster. Er schwur erst des Vizepräsidenten J.D. Vance und danach Punkt 12 endet ja 12 Uhr am 20. Januar die Amtszeit des Vorgängers Joe Biden und dann der Schwur des neuen Präsidenten, des 47. Normalerweise auf eine Bibel. Und es waren sogar 2 da, die Melania Trump, seine Ehefrau, hielt. Aber er hat nicht die Hand beim Amtseid draufgelegt.
Nee, es war ein bisschen komisch. Entweder war sie ein bisschen zu langsam und ist zu spät gekommen. Und er war schon mittendrin und dann hat nicht so richtig gesehen, dass sie dann hat die 2 Bücher in ihrer Hand. Oder wenn ich eine Verschwörungstheoretikerin wäre, dann würde ich sagen, vielleicht, dass er extra seine Hand nicht auf der Bibel gelegt hat, weil er, weiß ich nicht, irgendwas vorhat, wollte das nicht.
Den Schwur nicht brechen
Gott
muss.
Versprechen oder irgendwas. Ja, nein. Aber
ich glaube nicht ganz. So wie glaube, wenn man irgendwas sagt und so hinter dem Rücken die Finger kreuzt oder so. Ne?
Genau, wie Kinder machen. Ja, nee, aber ich glaube, es war mehr aus Versehen.
Mhm. Natürlich im kleineren Rahmen. Die Rotunde ist zwar groß, du kennst sie ja auch, wir waren da ja auch schon mehrmals, aber es passt nicht alle rein. Es gab so ein Zimmer noch nebendran, wo dann quasi die B-List Celebrities Overflow rein musste. Aber ich fand es schon interessant zu sehen, wer hinter dem Rednerpult quasi im engsten Familienkreis mit dort saß.
Genau, und im engsten Familienkreis waren na, die Kinder, die man erwartet, also Ivanka, Don Jr., Eric, klar, Tiffany und so weiter. Barron, die, wow, ist er groß, oder?
Er ist über 2 Meter, der jüngste Sohn von
ja, also ich glaube, ein von unserer Kinder hat gesagt, oh ja, ich glaube, ich wette, er dunken kann. Also ich weiß nicht, ob er Basketball spielt oder nicht, aber richtig, die größte von allen da. Aber hinter ihm war auch die zukünftige Kabinett von Trump, Kristi Noem zum Beispiel von Homeland Security oder Pam Bondi, die zukünftige Justizministerin. Und dann auch dazu ein paar Leute, die ich nenne die Broligarchy, die Bruder-Oligarchy, die ganze Leiter von die größte Tech-Konzern, also von Meta, Mark Zuckerberg, Tim Cook von Apple, Jeff Bezos von Amazon und Elon Musk, seine große Unterstützer. Also alle da in zweiter Reihe hinter der Familie. Also die sind alle nach Mar-a-Lago gereist in die letzten Wochen, haben alle auch Geld für das Amtseinführung versprochen und gegeben und es war auch ein Zeichen bestimmt. Trump ist Expert von Marketing und der Optik ist sehr wichtig und die hinter ihm zu haben, war bestimmt auch sein Plan und sehr wichtig.
Wobei ich in dem Zusammenhang dann extrem auffällig fand oder ungewöhnlich, habe ich mich 2-mal hingeguckt und musste dann googeln, ob es wirklich ist, Gianni Infantino, der FIFA-Präsident. Natürlich wissen wir, in 2 Jahren findet die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko statt, aber viel in den USA eben auch. Und da gibt es so ein Zeichen. Aber Bach, der IOC-Präsident des Olympischen Komitees, der war nicht da. Und die Olympischen Spiele, die nächsten, finden ja in Los Angeles statt, die Sommerspiele. Das war irgendwie schräg. Was hat der da zu suchen? Aber es ist natürlich das Recht des neuen Präsidenten, da hinter ihm in den engsten Kreis zu setzen, wen er möchte. Vielleicht auch ein Zeichen, dass er Fußballfan ist. Ich weiß es nicht. Also,
aber wäre er nicht entscheiden darf, also jeder ehemalige Präsident, der noch natürlich lebt, ist auch eingeladen. Und da haben wir gesehen Bill und Hill, die Clintons. Wir haben auch George und Laura Bush gesehen und Barack Obama ohne Michelle. Also das war irgendwas, das heiß diskutiert und kritisiert wird von Fox News und von der rechten Seite. Aber muss man sagen, dass die Trumps waren vor 4 Jahren nicht bei der Amtseinführung von Joe Biden. Insofern, Michelle hat wahrscheinlich, weiß ich nicht, was Besseres zu tun. Ich kann total vorstellen, dass
sie hat Martin Luther King Day gefeiert.
Genau, das hat sie auch auf ihr Social Media gepostet. Und ich glaube auch, dass sie hat wahrscheinlich gesagt, oh, hell no. Nein, sorry, ich bin raus.
Das aber gut. Ja. Aber Stichwort First Ladies, auch natürlich die neue First Lady ist eine ehemalige First Lady, Melania Trump. Kaum bewegte Gesichtszüge und mit einem Hut. Ein sehr modisches Statement, dieser Hut, aber sehr hinderlich, um dem Ehemann anschließend nach der Vereidigung zu gratulieren. Das war so ein bisschen schwer für Trump, da
seiner awkward,
Frau
ne?
einen Kuss zu geben,
hey,
weil,
Schatz,
weil dieser Riesenkrempe musste drunter wegtauchen. Es hat nicht ganz geklappt.
Ja. Das aber war auch so ein bisschen, hat gut funktioniert, ihre Augen auch zu verdecken. Also ja. Man könnte nicht genau sehen, was hinter die
was
Kulissen,
sie hält was von dieser
Kopf, ja.
Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, aber das ist jetzt wirklich Kaffeesatzleserei so ein bisschen, dass sie da nicht so begeistert schien, jetzt wieder 4 Jahre First Lady dieses Landes zu sein. Ich glaube, sie hatte nach der ersten Amtszeit gedacht, okay, ich habe da meine Pflicht getan und jetzt habe ich meine Ruhe. Aber wer weiß, vielleicht geht sie ja voll auf und freut sich darauf sehr.
Ich habe gehört, dass sie nimmt diese zweite Möglichkeit, diese zweite Amtszeit als eine Chance, sich ein bisschen stärker zu präsentieren, ein bisschen mehr. Na, so jeder First Lady hat ein paar Themen, die dem wichtig sind. Und wir haben auch gesehen, dass Melania hat letztes Mal, also Anti-Mobbing zum Beispiel und würde dann vielleicht dieses Mal entweder so neue aussuchen oder, aber ich habe gehört, vielleicht ein bisschen mehr präsent. Also sie war letztes Mal auch, hat sie ein Schulkind zu Hause, jetzt ist Baron ein Student, studiert in New York und vielleicht hat sie mehr Zeit, sich zu also investieren in ihre Themen.
Na gut, wir werden sehen, aber das ist alles Zukunftsmusik. Schauen wir auf das, was da eben passiert ist, denn dann kam die lange und sehr erwartete Rede. Die Antrittsrede ist ja immer so ein Zeichen auch für einen Präsidenten, so ein bisschen eine Richtung vorzugeben, in welche Richtung das gehen soll. Und man muss vorneweg, bevor du es gleich analysierst, Jeff, sagen, es war ein bisschen, na, gespenstisch ist jetzt so ein bisschen das Falsche, vielleicht führt es in die falsche Richtung, aber ein Donald Trump, der vom Teleprompter abliest und jedes Wort auf die Waagschale legt und das dann so ein bisschen runtergedimmt liest, ist fast schon ein bisschen, ja, also schräg, also weil man hat das Gefühl, war der sediert so ein bisschen, es war also sehr getragen und man ist ja so gewohnt, wenn er frei redet und dann irgendwie von links nach rechts und keinen Punkt und Komma findet und natürlich auch sehr animiert und vielleicht auch polternder ankommt. Das Äußere aber stand ein bisschen im Widerspruch zu dem, was er gesagt hat. Ja. Es war nicht so, diese Rede fand ich, wie vor 8 Jahren, wo er von American Carnage geredet hat, das Blutbad, das die Vorgängerregierung im Land angerichtet hat, wird beendet. Aber vom Tenor, also von der Richtung, war es im Prinzip genau das Gleiche. Ja. Also in Superlativen, wie schlimm alles ist und wie schrecklich und welche, vor allen Dingen, mir taten so ein bisschen Joe Biden und Kamala Harris leid, die sich das dann ohne mit der Miene zu zucken anhören müssten, wie er quasi ihnen vorgeworfen hat, wie schlimm und wie furchtbar alles ist. Und das endet jetzt mit ihm. Und das goldene Zeitalter beginnt.
Making America great again. So nochmal, also wie es war sozusagen, als er im Amt war vor 4 Jahren. Nee, aber ich glaube auch, das hat er auch, wie du gesagt hast, in seine erste Rede auch gemacht. Man hat gesehen, dass Harris und Biden, die ganz vorne saß, haben auch ein bisschen gelächelt so und Augen gerollt.
Nach dem Motto, meinst du nicht ernst, oder?
Ja, ja nach dem Motto, yeah, whatever. Aber also, die haben das ein bisschen erwartet. Aber du hast recht, er war ein bisschen wie ein Ballon mit der Luft raus. Ne? Also normal, man erwartet von Trump ein Show. Er ist ein Entertainer und normalerweise kriegt man irgendwas, das ein bisschen mehr lebendig ist, ein bisschen mehr, wie du sagtest, also wenn er liest von der Prompter, es ist ohne Tief- und Höhepunkte, ohne irgendwas, eine Rede von einem Haifisch. Da kommen wir dazu später, weil diese Rede hat er später gehalten, als er in der anderen
Vielleicht
war
das Publikum einfach zu klein. Waren zu wenig Leute.
Also vielleicht, was auch immer. Aber er hat auf jeden Fall, was ich finde, es ist eine Rede, dass normalerweise, ne, ein Wahlkampf kann sehr polarisierend sein. Also es ist ein Kampf. Und es soll eine Rede sein, die dann eine Brücke baut, von einer Seite zu der nächsten, zu sagen, diese Phase ist jetzt vorbei, ich bin ein Präsident für alle. Und das, fand ich, war nicht diese Rede. Klar, ganz am Ende hat er gesagt, ich will ein Unifier und ein Peacemaker sein. Ich will Leute zusammenbringen. Aber das war nicht, was er gesagt hat in der Rede. Also man kann so alles sagen, wie man will, aber dann nur am Ende zu sagen, und ich bringe euch zusammen, es geht nicht für mich. Also er hat viel fokussiert auf diese, was man nennt, Woke-Themen oder so Kulturkrieg-Themen, die er hat benutzt in der Wahlkampf, besonders zu polarisieren. Er hat gesagt, jetzt gibt es nur zwei Geschlechter, männlich und weiblich. Das war irgendwas, es geht zurück an Transgender-Themen. Er hat gesagt, dass es gibt kein Programm mehr, das fordert Diversität und Inklusion. Er hat gesagt, dass die Lehrpläne in die Schule sollen nicht woke oder nicht, also die Kinder sollen nicht sich schämen für ihre Geschichte, aber es soll gefeiert sein. Also insofern, das war wirklich ein, was man nennt auf Englisch, ein Wedge-Issue. Irgendwas ist wirklich spaltet. Und das finde ich, das muss nicht da sein. Das war extra für seine Unterstützer, für seine MAGA.
Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Also es ist eine Rede gewesen, die auf seine Anhänger, vor allen Dingen seine Basis, wo das gut ankommt, ausgerichtet war und nicht dieses, ich werde jetzt der Präsident aller Amerikaner, sondern er hat sie quasi subsumiert. Er hat gesagt, jetzt sind alle Amerikaner, Amerika ist vereint hinter mir. Und das stimmt ja so nicht. Das kann er sich ja vielleicht wünschen, aber auch wenn er deutlich diese Wahl gewonnen hat, er hat auch nochmal betont, wie er in allen 7 Swing States vorne lag, so ein bisschen triumphierend, und für ihn war das sicherlich auch seine Wiedergutmachung für die aus seiner Sicht den Fehler oder das Unrecht, das ihm angetan wurde vor 4 Jahren, wo nichts dran ist, das wissen wir alle. Das war keine gestohlene Wahl damals, aber so sieht er es halt nun mal, und das war sein Moment in der Rotunde, in der am 6. Januar seine Anhänger reingestürmt waren, das eben nochmal so zu wiederholen und zu betonen. Aber es war eben nicht, das ganze Land hinter ihm steht. Und ich finde, du hast das vollkommen richtig beschrieben mit Wedge-Issues. Das sind halt die Themen, wo mehr oder weniger die Hälfte des Landes, der restliche Teil der USA, ja, vom Kopf gestoßen wird mit sowas in gewisser Weise. Und
ja, es war eine
Wahlkampfrede.
Ja, er hat geliefert, was seine Unterstützer hören wollte. Das war auch, ne, so, er hat über der Wirtschaft gesprochen, aber hat auch mehr über Einwanderungspolitik, hat nochmal über der Wand, hat gesagt, dass er so am Tag 1 würde zum Beispiel eine National Emergency, also einen Nationalunfall, verkünden. Und das heißt, dass er könnte die US-Militär runterschicken an der südlichen Grenze. Er würde nicht mehr erlauben, dass Leute über die Grenze kommen. Die würden sofort zurückgeschickt sein, dass die müssen in Mexiko warten und das Prozess reinkommen. Aber er hat auch zurückgegangen, so ein paar andere Themen von die letzten paar Wochen, die alle hier, ich weiß, in Europa haben ihr Kopf geschüttelt oder gescratcht, als er hat gesagt, zum Beispiel, dass der Panama-Kanal, es war ein Fehler, der Panama-Kanal zurückzugeben an Panama, und China benutzt das jetzt und wir bezahlen zu viel dafür und wir sollen das jetzt zurücknehmen. Also man sah auch, als er gesagt hat, dass der Gulf of Mexico, diese Wasser zwischen mehr oder weniger Florida und Mexiko, soll nicht mehr der Gulf of Mexico heißen, aber der Gulf of America. Und man hat dann Hillary Clinton gesehen, da im Hintergrund, als sie gelacht hat. Also solche Sachen überlegt man, wenn er spricht von der Territorium von den USA so erweitern, was genau das bedeutet. Man denkt zurück an, was er gesagt hat über Grönland. Und ich weiß, dass vielleicht unsere Freunde in Dänemark haben ein bisschen Angst vor, was er vorhat, oder ob er meint, er hat auch gesagt, dass die USA soll mehr in Weltall gehen. Und da sah man eine große Lächeln von Elon Musk, als er gesprochen hat von Mars und wie wir sollen die Stars and Stripes auf Mars stecken.
Ja, wenn ich in Raketentechnik investiert wäre, dann hätte ich das natürlich auch super gefunden. Mhm. Aber da sprichst du einen guten Punkt an. Ja, er war sehr spezifisch. In vielem fast schon wie so eine State of the Union-Rede auch, wo so ein Wahlprogramm nochmal ausgelegt wird. Aber gleichzeitig, wie du sagst, wofür er gewählt wurde, nimmt er sich jetzt vor, umzusetzen. Und das ist ja erstmal auch nicht verkehrt oder auch nicht falsch. Das kann man ihm auch auf keinen Fall vorwerfen. Er ist da sehr konsequent, konsequenter vielleicht als so manch anderer Politiker. Aber dieses Expansion der USA, das habe ich so auch noch nicht gehört in einer Antrittsrede. Und da hat er dieses alte Konzept des Manifest Destiny nochmal aufgegriffen. Das war besonders im 19., auch schon im 18. Jahrhundert, von Anfang an eigentlich der Gründung dieser Gedanke in den USA, dass so eine Art göttliche Mission, das Erfüllen eines göttlichen Willens durch die Besiedlung der USA erfüllt wird, eine Art auserwähltes Volk oder ein auserwählter Auftrag. Und damit wurde natürlich auch von den westlichen Siedlern oder den europäischen Siedlern in erster Linie auch so ein bisschen gerechtfertigt, die Art und Weise, wie der Kontinent dann auch erobert wurde, zulasten der Native Americans, der Ureinwohner. Aber dieser Gedanke, dass man eben dieses Bild von der Shining City on the Hill, also einer goldenen Stadt auf dem Hügel, das hat er wieder aufgegriffen. Das spricht natürlich uramerikanische Werte und Einstellungen auch an, aber das ist, wie gesagt, eben auch der Gedanke, dass man dadurch sich das Recht dann auch nimmt, sich zu expandieren. Und da werden natürlich, ja, Grönland hat er nicht erwähnt, muss man dazu sagen, in der Rede, aber werden so Fragen groß, was heißt denn das? Sind wir dann wieder auch im Imperialismus des 19. Jahrhunderts oder was? Aber er hat dann, wenn man so will, zum Glück den Mars genannt. Aber ich weiß nicht, so ein bisschen wie John F. Kennedy in seiner Antrittsrede ja auch das Landen auf dem Mond angekündigt hatte als Ziel und Ende der Dekade. Und so ist es auch gekommen. 1969 landet dann der Amerikaner Neil Armstrong als erster Mann auf dem Mond. Ich glaube nicht, dass innerhalb der nächsten 4 Jahre eine Flagge mit dem Sternenbanner auf dem Mars gepflanzt werden wird.
Oder vielleicht können die Elon selbst da hinschicken.
Ja, aber das war schon interessant, denn nicht nur dieses Manifest Destiny, was ja diese religiöse Konnotation hat, auch für diesen Besiedlungs- und Expansionsauftrag der USA und auch diesem göttlichen Auftrag. Wie fandst du das denn? Fand ich interessant und bemerkenswert, dass er sich auch fast so mit so religiösen Konnotationen auch umgeben hat. Also Gott hat mich geschützt bei diesem Anschlag, wo die Kugel an seinem Ohr vorbeigeflogen ist. Damit ich die USA wieder groß mache, so ungefähr hat er es formuliert. Das kommt natürlich bei der christlichen Rechte und bei seinen ultrakonservativen Anhängern auch sehr gut an. Aber das ist natürlich, wirkt das auch sehr anmaßend.
Man sah das schon an der Parteitag im Juli, was passiert ist, kurz nach diesem Versuch an Trumps Leben. Und dass er war wirklich erschüttert, hat man gehört und eine Rede gehalten. Er hat das auch dann gesagt, dass Gott hat mich gerettet für einen Grund. Und dass er hat dann dieses Gefühl, dass er hat eine Mission, was man also ziemlich gefährlich ist, weil man hört das auch dann von vielen von den Unterstützern, die dabei waren, die hatten eine Pflaster über den Ohr, genau wie er.
Damals bei dem Parteitag.
Bei der Parteitag, ja. Genau. Also ich finde aber, Religion allgemein ist nicht fremd in so eine Amtseinführung und in so einen Prozess. Und jeder bis jetzt Präsident redet von seinem Faith, von seinem Glauben und hat also da häufig eine Priester, die eine Segne, wie sagt man?
Ja, genau, den Präsidenten segnen und diese Präsidentschaft. Es waren ja auch mehrere am Start bei dieser Amtseinführung, besonders ein Reverend war beseelt und da musste selbst Trump grinsen und sagt, okay, jetzt.
Das erste Mal, dass er gegrinst hat, glaube ich.
Genau, was auch immer du frühstückst, das hätte ich auch gerne. Er war sehr, sehr animiert, muss man sagen. Aber klar, wenn du sagst, die Gefahr, die dahinter steckt, ist natürlich, wenn man sich quasi auf göttlicher Mission sieht, ja, dann setzt man sich vielleicht auch leichter über Dinge hinweg, die man vielleicht besser beachten sollte. Das waren schon so die Elemente und Zutaten dieser Amtseinführungszeremonie.
Ein anderer interessanter Punkt von der Rede fand ich, er hat über die Justizministerium gesprochen und hat gesagt, das würde jetzt nicht mehr benutzt gegen politische Gegner. Und er hat das selber gesagt, ich kenne irgendwas davon.
Er hat sogar gesagt, er war der am meisten getestete Präsident in der Geschichte, wo ich denke, so ein Abraham Lincoln oder so ein Franklin Delano Roosevelt oder auch George Washington, die würden wahrscheinlich Einspruch erheben.
Ja, aber als die einzige Felon oder Straftäter, die im Amt gekommen ist, will er das immer versuchen zu erklären oder zu verkaufen als eine Hexenjagd. Aber sagt er jetzt, dass die Ministerium wird nicht mehr so benutzt, also gegen politische Gegner. Aber ich glaube, Joe Biden glaubt es nicht. Also wie wir gesehen haben, am sein letzter Tag im Amt am 20. Januar hat Biden, es ist rausgekommen, dass er hat ein paar mehr Leute begnadigt, inklusive Anthony Fauci. Er war der Chef, medizinischer Experte innerhalb der Pandemie, der ganz doll kritisiert war von Trump und von die Recht. Und auch Liz Cheney, eine Republikanerin, die 6. Januar-Committee geleitet hat. Und
das gesamte Committee ist begnadigt worden.
Ja, genau.
Das gesamte Untersuchungsausschuss zum 6. Januar, alle Mitglieder dort.
Genau, weil er hat Grund zu glauben, dass die könnte dann Thema für eine Investigation sein. Und nicht nur das, aber während der Zeremonie kam raus, dass Biden hat nicht nur diese Leute, Fauci und die Committee, aber Mitglieder seiner eigenen Familie begnadigt. Er hat schon seinen Sohn Hunter begnadigt, aber nicht nur Hunter, jetzt andere Familienmitglieder, weil er hat Angst vor politische Persecution oder also
Verfolgung,
Rache
ja.
von Trump. Und er will das nicht, dieses Risiko, er glaubt stark genug, dass es eine echte Risiko ist, dass er würde sowas wirklich in seine letzten paar Minuten im Amt tun.
Was außergewöhnlich hoch 10 ist, muss man sagen. Denn Hunter Biden, der war ja auch dann verurteilt worden. Und da kann man sagen, okay, die Strafe oder beziehungsweise das Urteil habe ich dann begnadigt und aufgehoben in dem Sinne. Aber diese Familienmitglieder sind ja vorauseilend. Die haben ja noch nichts getan, wenn man so will, offiziell.
Trump hat schon mal gesagt, so die ganze Biden-Criminal-Family oder so, also dass die, also zu sagen, dass die haben auch irgendwas, Hand in irgendwas oder könnte was, also er hat gar kein Beispiel gegeben, aber also was er vorhat, weiß man nicht. Wir haben schon darüber gesprochen, man weiß nicht, er sagt viel und man weiß nie, ob er tatsächlich irgendwas tun wird oder nicht. Aber
ja, das Risiko wollte Joe Biden also nicht eingehen, dass da sein Bruder oder andere Familienmitglieder eben noch verfolgt werden aus Rache. Aber trotzdem finde ich, 3 Minuten mehr oder weniger vor 12, also wirklich 5 vor 12, buchstäblich in letzter Sekunde, begnadigt er. Aber wie gesagt, vorauseilend, so eine Art Blanko-Begnadigung. Das heißt, alles, was bis zu diesem Zeitpunkt passiert ist, das ist kein Blankoscheck für zukünftige Straftaten, natürlich nicht. Also wenn jemand da was begeht, aber quasi alles, was bis dato passiert ist, und das kann ein neuer Präsident auch nicht mehr dann umkehren, das ist schon sehr außergewöhnlich. Es hat natürlich für Bidens Kritiker oder Kritiker dieses Aktes den Anschein, das hat er so in letzter Sekunde noch so reingeschmuggelt durch die Tür und nicht jetzt vorgestern oder letzte Woche, wo es dann vielleicht noch Kritik hätte geben können. Und natürlich ist das Problem zum einen, naja, wenn du quasi vorauseilend jemandem so eine Art Blanko-Entschuldigung gibst, ist da vielleicht tatsächlich was gewesen? Das öffnet natürlich jetzt diese Can of Worms, wie man im Englischen sagt.
Was haben die getan?
Ja, ist da was? Warum hat er das gemacht? Denn man weiß ja nicht, ob Trump jetzt das neue Justizministerium anweist, da wirklich nochmal eine Untersuchung einzuleiten, in welcher Form auch immer. Und vor allem aber, und das ist, glaube ich, echt ein Problem auch, das in den USA sehr diskutiert wird, es entzieht natürlich jede Grundlage des Vorwurfes an Donald Trump jetzt, die Attentäter bzw. die Beteiligten am 6. Januar zu begnadigen, weil es natürlich heißt, Moment mal, der macht das, obwohl der noch nicht mal was getan haben, so eine Art Blanko-Vollmacht. Dann beschwert euch immer nicht, wenn ich jetzt die Beteiligten vom 6. Januar begnadige. Also es hat in gewisser Weise ein Geschmäckle und ich finde nicht ganz zu Unrecht.
Es ist auf jeden Fall problematisch und das war heiß diskutiert, als Biden seinen Sohn Hunter begnadigt hatte. Und das wird ein Teil von seiner Legacy und wie so
sein
häufig
Vermächtnis,
sein Vermächtnis. Also man kann jetzt über sein Vermächtnis reden, aber es ist so häufig, dass man sieht, dass dann erst in ein paar Jahren durch der Perspektive von der Wirklichkeit. Und wir würden sehen, wie diese Begnadigung wieder spielt, ob Trump in 4 Jahren seine ganze Familie begnadigt.
Es ist ein Präzedenzfall jetzt auch für künftige Präsidenten, erstmal von vornherein die eigene Mischpoke, mal so ein Slangwort zu benutzen, erstmal zu schützen vor allem. Natürlich würde, wie du sagst, Biden immer sagen, ja, weil Trump ist alles zuzutrauen. Aber wenn du in den Rechtsstaat glaubst und vor allen Dingen Biden ja auch immer vor dem Untergang der Demokratie durch Trump warnt, dieser Schritt unterminiert natürlich auch die Glaubwürdigkeit in die Demokratie und den Rechtsstaat in der Demokratie. Ja. In gewisser Weise. Also
und ich glaube, Leute sind auch enttäuscht, weil er hat schon mehrmals gesagt, dass er würde seinen Sohn nicht begnadigen. Mhm. Er würde das nicht tun. Er traut der Justizministerium, er traut, wie du sagtest, also
das
Prozess. Und dann am Ende doch. Also wie wir wissen, Biden ist ein Familienmensch. Er hat schon seine ältere Sohn Beau verloren von Krebs und er würde alles tun für seine Familie. Es ist
absolut
auch eine Ausnahmesituation, dass Trump ist. Also nicht ein Präsident, die Norms und Regeln folgt. Insofern man weiß, wie gesagt, nicht, was er tun wird und wann will überall seine
Als
eigene
Vater
Familie
Als Vater hätte
schützen.
Ich genauso gehandelt, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Aber wie gesagt, als Bild nach draußen hat das für eine Menge Diskussionsstoff gesorgt
als Vater
und
ist
abgelenkt.
Selbstverständlich, als Präsident ist das,
es gut, ist, aber
aber
Joe Biden ist der ehemalige Präsident, der jetzt erstmal nach Kalifornien geflogen ist, um ein bisschen auszuspannen, Urlaub zu machen. Einen letzten Flug mit der Air Force One steht einem ausscheidenden Präsidenten ja dann noch zur Verfügung. Kann man noch einmal nutzen. Hat er sich wahrscheinlich gedacht, möglichst weit fliegen, weit weg von all dem nach Südkalifornien.
Ein Bild von also Trump und Vance und ihren Frauen. Und die stehen alle in einer Reihe und winken an der Hubschrauber. Und es ist ein bisschen so wie, don't let the door hit you in the ass on the way out. Also Tschüssikowski. Und jetzt sind wir drin. Und,
naja, aber das gehört auch zum Protokoll, muss man sagen. Ja, dass der Neue den Scheidenden verabschiedet. Klar. Und
also
anders als Trump vor vier Jahren.
Trump war nicht da, zu winken, als Biden gekommen ist. Also insofern, das ist das Prozess und war auch ein bisschen bittersweet, glaube ich, für Biden. Also eine Karriere wie seins. Er hat angefangen, als er Mitte 20 war, also im Krankenzimmer von seinen zwei Söhnen, die haben diesen Autounfall überlebt, wo seine Frau und kleine Tochter gestorben sind. Und da so reingeschworen sein als Senator für das erste Mal von der Bundesstaat Delaware und dann diese lange Karriere zu haben, auch als Vertreter von Delaware, aber auch als Vizepräsident von Barack Obama und jetzt eine Amt im Weißen Haus und so zu gehen, als Trump wieder reinkommt, das muss ein bisschen, also nicht ein bisschen, es muss richtig hart sein.
Absolut, weil natürlich Donald Trump als erstes, nachdem er dann nochmal vor seinen Anhängern gesprochen hat und im Capital One in der Arena war, natürlich an seinem ersten Tag eine Menge Dinge in Bewegung gesetzt hat, um diese Präsidentschaft von Joe Biden rückgängig zu machen. Jetzt muss man natürlich eins vorwegnehmen, das macht jeder Präsident. Mhm. Auch ein Barack Obama hat in den ersten Tagen seiner Amtszeit sogenannte Executive Orders unterzeichnet, um Dinge, die der Vorgänger mit einer Executive Order umgesetzt hat, rückgängig zu machen. Das ist ja quasi der Clou bei so einem Dekret. Es reicht eine Unterschrift des Präsidenten, um sie einzusetzen, aber genauso reicht eine Unterschrift des künftigen Präsidenten, um sie wieder rückgängig zu machen. Und das hat natürlich auch Joe Biden selbst gemacht, ganz am Anfang. Er hat die USA wieder zurück ins Pariser Klimaschutzabkommen gebracht. Er hat vieles wieder, was Trump angeschoben hatte, zurückgedreht. Und natürlich macht das jetzt auch Donald Trump. Er hat, glaube ich, 78 Dekrete von Joe Biden rückgängig gemacht, gleich am ersten Tag. Insofern darf man jetzt nicht denken, oh, da passiert jetzt gerade die riesige Kulturrevolution. Das kommt zwar auch in gewisser Weise schon, aber das gehört auch zu diesem Prozess dazu. Und solange eine Entwicklung nicht in Gesetzestext gemeißelt ist oder gegossen ist, ist es quasi nur auf Zeit. Da muss man dazu sagen, ein Donald Trump ist ein Magier des Marketings, muss man natürlich sagen. Und wenn er sagt, hey Leute, ihr habt mich gewählt, ich liefere, und dann mit diesen ganzen Kladden auf diesem riesigen Schreibtisch im Oval Office, der nicht ausreichte, um all diese Mappen mit den Unterschriften, die er da unterzeichnet hat, aufzubahnen, das kommt gut an. Das muss man ihm lassen,
es
klar.
Es ist eine Show. Ja. Es ist eine Show. Er hat tatsächlich ein paar unterschrieben in der Arena, also vor die ganze Publikum da, so wie, unterschreiben wir seinen Sport oder irgendwas. Und alle haben gejubelt. Also muss man sagen, wie du sagtest, ein paar waren total vorsehbar. Ne? Der Austritt aus der Pariser Klimaabkommen
zum
Beispiel. Jetzt. Oder der Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation. Das heißt, so wie wir sehen, America First, er kommt raus aus diese Abkommen und so weiter. Und das war auch erwartet. Was so ein bisschen unique oder einsam? Nee, nicht einsam.
einzigartig
war, dass er hat auch die Kapitolstürmer von 6. Januar 2021 benadigt. Fast 1600 davon, nicht alle, wie ich das verstanden habe, aber die meisten.
Und er hat sie als Geiseln bezeichnet, des amerikanischen Justizsystems, was ich schon einen harten Vorwurf finde.
Es ist echt besonders, wenn man erinnert, was passiert ist am 6. Januar und diese Bilder von Gewalt und wie die reingekommen sind, wie die haben Hang Mike Pence gesagt, wie die sind reingekommen in der Chamber, wie die Abgeordnete haben sich versteckt, weil die hatten Angst um ihr Leben. Also und dann diese Leute zu befreien und die Partys, dann die Bilder von vor der Gefängnis, wo Leute rauskommen sollen, wo Leute drin sind, die jetzt rauskommen. Also das ist irgendwas, das eigentlich nochmal nicht überraschend ist, aber auch schockierend ist, finde ich.
Wenn man es dann sieht und es passiert, ja. Denn viele dieser Verurteilten, und die Frage ist auch, es waren ja noch ein paar Prozesse anhängig, also was passiert mit denen? Werden die dann eingestampft, eingestellt und kommen gar nicht dazu? Aber viele dieser Verurteilungen und auch lange Gefängnisstrafen teilweise haben auch Richter, die von Trump eingesetzt wurden, nicht nur auf Bundesebene, nicht nur Supreme Court, sondern eben auch weiter unten viele Gerichte. Also es ist ja so, dass der Rechtsstaat ja da funktioniert hat und die jetzt quasi als Opfer dieser Justiz zu sehen und in so einer auch einer Blankovollmacht. Aber wie gesagt, basierend darauf, dass Joe Biden das wenige Minuten oder ein paar Stunden vorher selber in gewisser Weise getan hat, macht es dann schwer, Donald Trump da jetzt einen Vorwurf zu machen, weil auch das war etwas, was er angekündigt hat, versprochen hat. Und bei seiner Fanbase, bei seinen Anhängern ist das natürlich wie Butter runtergegangen.
Ja, aber andererseits, Trump, für ihn ist das wichtig, weil er versucht, seit erster Tag der Narrativ von diesem Tag zu verändern. Er verkauft das als einen Tag der Liebe und dass diese Geiseln, wie du sagst, sind Patrioten. Und er versucht, das der Geschichte zu ändern und dass die Begnadigung von dieser Kapitolstürmer ist ein Teil davon.
Und es scheint ja auch zu funktionieren, wenn man sich anschaut, wie viele Abgeordnete auch, Kongressabgeordnete, viele von denen, die sich verschanzt hatten und um ihre Gesundheit bangten damals, sind mit Standing Ovations, haben das applaudiert in der Rede und sind aufgestanden, als wäre es nie passiert.
Krass, krass passiert in 4 Jahren, ne? Wie man einfach, also wo wir jetzt sind, wie Fakten können einfach entweder ignoriert oder sie ändern sich, sie verwandeln sich in Einhörnchen und fliegen weg, weiß ich nicht. Aber
fliegende Eichhörnchen? Das gibt es auch in den USA nicht.
Nicht Eichhörnchen, Einhörnchen.
Ach so. Nein, fliegende es gibt Eichhörnchen und Einhörner.
Ah so, okay.
Ein Hörnchen. Das ist aber auch schwer. Umlaut und CH ist für den amerikanischen Sprachraum schwer aneinander zu kriegen. Schwerste. Aber du machst das super.
Danke.
Also sehr gut.
Nicht fliegende Eichhörnchen, aber fliegende Einhörnchen.
Nein, keinchen.
Keinchen, nein. Einfach Einhorn.
Genau. Ein fliegendes, nein.
Little, aber kleiner.
Okay, Einhorn. Bevor wir uns hier in der Anatomie und den Flugfähigkeiten von Einhörnern und kleinen Nagetieren verlieren, nochmal kurz auf das, was dann passiert ist. Nach den ganzen Feierlichkeiten, beziehungsweise vor den Bällen auch eben diese ganze Arie von Executive Orders. Und ja, einerseits viele Punkte angesprochen. Wir würden wahrscheinlich den Rahmen dieser Folge sprengen, wenn wir jeden einzelnen Punkt jetzt durchgehen würden. Aber du hast es auch schon erwähnt, der Austritt aus der WHO, Austritt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, Notstand an der Grenze zu Mexiko ausgerufen, was theoretisch auch den Einsatz dann von Militär ermöglicht. Das hat ja der Gouverneur von Texas schon mit der Nationalgarde von Texas vor Jahren eingeleiert und angeführt. Das unterstützt Trump dadurch jetzt noch mehr. Die Begnadigung haben wir gesprochen. Die Ausrufung des Energienotstandes, Drill Baby Drill ist das Schlagwort dabei, noch mehr Öl und Fracking fördern, Fracking-Gas fördern, obwohl die USA eigentlich schon eine Menge fördern. Ist ja nicht so, dass da jetzt eine Knappheit bestand, aber auch da wieder, es ist das Signal, glaube ich, in erster Linie. Diese Zeichen, ich tue was, ich setze was um, versprochen, geliefert, Punkt. Da können seine Anhänger und er jetzt erstmal sehr zufrieden in diesen ersten Tag und diese erste Woche mit starten. Ein wichtiger Punkt, der auch Bekannte von uns betrifft, die US-Entwicklungshilfe vorerst mal ausgesetzt auf 3 Monate, um mal zu prüfen. Auch hier würde ich sagen, klar, kann man ja machen. Vielleicht wird da viel verballert und verpulvert und man muss erstmal gucken, ob das wirklich sinnvoll eingesetzt ist oder solche Dinge. Aber ein Freund von uns ist für die US-Entwicklungshilfe in Georgien unterwegs. Der hat jetzt erstmal große Fragezeichen, wie es weitergeht.
Ja, niemand weiß ganz genau. Also besonders, wenn die nicht ihre Rechnung bezahlen können, ob die Jobs haben, ob der Programm, das die anfangen haben, weitergehen oder ob einfach alles zusammengepackt wird und die fliegen dann nach Hause. Also es ist wirklich eine große Unsicherung jetzt. Also nicht nur da unter Entwicklungshilfe, die für USAID arbeiten, aber auch Freunde, die Diplomaten sind. Die wissen nicht, was passiert mit dieser DOGE, diese Department of Government Efficiency und ob es sein wird, dass einfach die zahlreichen Civil Servants, die Leute, Diplomaten, reduziert auf nur ein paar. Also es gibt viel Unsicherheit jetzt.
Wobei man natürlich sagen muss, klar, Bürokratieabbau und vielleicht unsinnige Normen und Auflagen abzuwickeln und zurückzudrehen, ist ja per se grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Ich glaube, in Deutschland wünschen wir uns das immer und alle sagen, oh, wir ersticken in Bürokratie und all das. Wenn einer jetzt mal rangeht wie Elon Musk und guckt, was kann man denn da über Bord werfen.
Kann man immer trim the fat.
Ja, also insofern, aber da sind natürlich eine Menge, es ist erstmal ein Einstellungsstopp verhängt worden, es sind Gelder erstmal ausgesetzt worden an der Grenze, um das nochmal aufzugreifen, nicht nur, dass das Militär da jetzt eingesetzt werden kann, auch erstmal alle Asylanträge. Es gab ja diese App, die Joe Biden eingeführt hatte, wo eben Flüchtlinge, die an der Südgrenze der USA ankommen, quasi sich einen Termin für einen Asylantrag, eine Anhörung verschaffen können. Dort haben sie dann gewartet, bis sie den bekamen, und dann ging es da weiter. Die sind erstmal alle gestrichen worden, diese Termine. Ich glaube, da ist gerade bei einer Menge Menschen an der Südgrenze, die da gestrandet sind, auch in Mexiko,
aber
Angst
nicht nur,
und
ja, nicht nur dem, aber die Leute, die in die USA sind. Also er hat schon mehrmals gesprochen von Raids, von, was heißt ein Raid? Eine,
naja, Razzien,
eine Razzie, also, dass wo man er jetzt würde reingehen und Leute, also es gibt auch Leute, die nicht illegal sind oder die haben einen Temporarstatus, wo die bleiben können für eine Weile, bis der Situation geklärt ist. Also er hat auch irgendwas unterschrieben oder versucht, die Abschaffung des Recht auf die US-Staatsbürgerschaft bei Geburt wegzunehmen. Und das ist dann irgendwas, das würde eigentlich eine Änderung in der Verfassung bedeuten. Und das kann man nicht machen ohne eine größere Mehrheit, 2/3 in beide Häuser der Kongress. Und das hat er bestimmt nicht. Aber trotzdem, das ist irgendwas, dass er versucht zu machen, und warum das wirklich problematisch ist, ist, dass es gibt viele Kinder, die Eltern sind illegal eingekommen in den USA, aber die sind in den USA geboren. Und was passiert dann mit diesen Kindern? Wir haben auch Freunde, die Kollegen, die haben in Washington gearbeitet und dann haben ein Kind da bekommen und die haben dann 2 Staatsangehörigkeiten. Ja? Die haben einen US-Pass auch, und das sagt er, dass er will jetzt abschaffen.
Es ist genau, dieses Geburtsrecht ist ein uramerikanischer Bestandteil dieses Landes, dass man, wenn man auf amerikanischem Boden geboren wird, ist man Amerikaner, US-Bürger oder Bürgerin. Die Konservativen stoßen sich daran, dass das auch missbraucht wird teilweise. Wir haben mal einen Weltspiegel gemacht in Washington über in Kalifornien gibt es so ganze Siedlungen, wo beispielsweise aus China Schwangere einreisen als Touristinnen, dann aber hochschwanger paar Tage später gebären und dadurch ihr Kind eine US-Staatsbürgerschaft bekommt und dann reisen sie wieder zurück, so als Sicherheit vielleicht, so eine Art Anker, wenn man so möchte. Dagegen will Trump jetzt vorgehen, aber da zeigt sich auch wieder, das kann er nicht mit einer schwungvollen Unterschrift, wie du sagst, so machen. Deswegen ist auch diese ganze Kladden, die da unterschrieben wurden gestern, ja, da ist auch eine Menge Show dabei. Also vieles kann er gar nicht so umsetzen, das wird er, aber es könnte dazu führen, dass sich jetzt zum Beispiel Menschenrechtsorganisationen, dass sie dagegen klagen.
Auf jeden Fall.
Natürlich werden sie dagegen klagen, gegen dieses Dekret. Und dann landet das irgendwann beim Supreme Court. Ja, und der dann, könnte natürlich sagen, ja, doch, das ist noch in Einklang mit der Verfassung. Mhm. Weil es eben eine Sonderform ist. Also nicht ein amerikanisches Kind, das von amerikanischen Eltern in Amerika geboren wurde. Aber diese Form. Und dann verändert sich da was vielleicht. Insofern, er stößt Dinge an. Es ist wie so oft bei Donald Trump eine Richtungsänderung oder eine Gesprächseröffnung. Und es kann dann dazu führen. Und selbst wenn es nicht dazu führt, das ist ja, wenn man so will, aus seiner Sicht das Clevere, selbst wenn es nicht dazu führt, kann er sagen, hey Leute, ich habe es versucht. Ja. Das System, der Deep State oder so, hat da die Keile ins Getriebe getrieben. Aber ich habe es zumindest angeschoben und vielleicht klappt es ja doch. Ja. Aber
nochmal,
für seine Wählerinnen und Wähler sieht es aus wie einer, der liefert.
Ein Teil von der Show. Ne? Also kann man auch so sehen. Vielleicht,
ja, Show, aber auch durchaus mit Dingen, die sich verändern. Es ist nicht nur reine Nebelkerzen.
Ja, ob er das wirklich schafft oder nicht, kann sein, dass, klar, am ersten Tag will er reinkommen, will er zeigen, guck mal, was ich für euch tun. Also genau, was ich gesagt habe.
Das hat aber noch keiner so gemacht bisher.
Es zeigt auch aber, was ich finde, ist, dass er sehr, sehr gut vorbereitet ist oder war. Also er das war alles nicht irgendwas, das er überlegt hat gestern Nachmittag. Das war irgendwas, das schon vorbereitet war, das schon bereit zu unterschreiben war. Und wenn wir reden, wir haben auch in vergangener Folge über Projekt 2025, Project 2025 gesprochen. Und viele von den Ideen, die wir gesehen haben, also am seinen ersten Tag, sind genau in diese Plan.
Ja.
Und wir würden dann sehen, obwohl er hat gesagt, ich kenne das nicht, habe es nie gesehen, ich kenne diese Leute ein bisschen, aber ich habe nichts mit dem zu tun.
Ja,
also wir würden sehen, wie viel auch von diesem Manifest kommt und was es bedeutet.
Also mit Sicherheit einiges, und ich glaube, das wird der große Unterschied zur ersten Amtszeit sein. Er ist deutlich besser vorbereitet, er hat eine Ahnung davon, wie der Hase läuft. Er hat eine Menge professionellen Background jetzt auch durch die Thinktanks und auch sein Kabinett. Sehr viele loyale, ihm untergebenen, seiner Agenda folgende Menschen einfach jetzt im Team. Und ich glaube, da wird sehr viel mehr umsetzbar sein als beim ersten Mal. Und mal sehen, wie viele Spitzenbeamte und Beamte in vielleicht in mittlerer Stufe und darunter jetzt gefeuert werden. Das ist üblich natürlich, dass da viele, nicht nur Staatssekretäre, sondern eben auch auf mittlerer Management-Ebene viele aus den Behörden entfernt werden von der alten Regierung und die neuen reinkommen. Aber ja, es soll ja laut Project 2025 noch weitreichender, noch tiefgreifender über die Bühne gehen. Und das wird dann die Ausrichtung, dass das sich im Sande verläuft oder manches einfach gar nicht mehr umgesetzt wird, obwohl er es angekündigt hat, groß. Darauf, glaube ich, können die Demokraten als Opposition jetzt nicht so hoffen wie beim ersten Mal, sondern da müssen sie schon aktiv Oppositionspolitik betreiben und dagegenhalten. Und wir haben ja gesehen, die Möglichkeiten, Abweichler auch rüberzuholen, auf ihre Seite zu gewinnen, bei dieser knappen Mehrheit im House of Representatives beispielsweise, die sind da, die Möglichkeiten gibt es. Und da müssen jetzt die Demokraten einfach auch mal dieses System der Checks and Balances einfach nicht nur mit Lamentieren und oh, wie schlimm, sondern eben auch mit Action sozusagen auch das Ganze mit Leben erfüllen. Und deswegen werden das auf jeden Fall, ich glaube grundsätzlich spannende Jahre, aber ich glaube grundsätzlich kann man sagen, die Ausrichtung Trumps, das hat man sehr stark auch, das ist nicht überraschend, aber das hat man nochmal bei diesem Antrittstag, diesem Inauguration Day gesehen, ist eben weg vom Multilateralismus und der regelbasierten auch Werteordnung, die der Westen unter Federführung der USA seit Ende des Zweiten Weltkriegs in die Welt exportiert hat und dieses gemeinsame Handeln, in diesem partnerschaftlichen Denken auch, dass ein US-Präsident auch die Interessen Europas in gewisser Weise natürlich auch mit eigenem Interesse, aber trotzdem im Blick hat. Davon können wir uns erstmal verabschieden hin zu einer Art ja, Einzelfallausrichtung sezieren, also divide et impera, sagten die Römer, ne? Also diese Einzelfallausrichtung, bei dem die eigenen Interessen America first bei allem, was er tut, denkt und atmet, das hat er so deutlich nochmal gesagt, so ausrichtet und das nach vorne stellt, in den Vordergrund stellt, eben ohne Rücksicht auch auf engste Partner und jahrelange Allianzen und Abkommen. Und das wird die große Herausforderung. Ich glaube, Europa braucht sich da nicht verstecken. Auch die USA werden ein Interesse an einem Markt mit 450 Millionen Menschen haben. Und ich glaube, da müssen wir einfach gucken, dass wir da mit Selbstbewusstsein, nicht demütig, aber jetzt natürlich auch nicht konfrontativ auf diese Präsidentschaft hier reagieren und endlich mal versuchen, auch als vereintes Europa, denn die Orbans, die Ficos, die Regierungschefs, auch innerhalb der EU beispielsweise, die eben so mehr so ein 1:1 Deal machen wollen, die Spalten sozusagen auch, die sind schon da. Also da kommt auf Europa, auch auf Deutschland als das führende Land, auf die neue Bundesregierung eine Menge zu. Und ich glaube aber, das muss man nüchtern betrachten und als Herausforderung auch annehmen.
Ich glaube, auch wenn man positiv bleiben will, dann kann man sagen, es ist vielleicht genau am Anfang ein bisschen heißer gekocht als serviert. Sagt ihr das?
Oder? Ja, es ja? wird.
Oder heißer gekocht als gegessen?
Man sagt im Deutschen, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Ach so, okay. Gut, also ihr weißt, was ich meine. Aber gibt es auch viel Möglichkeit. Also nach dieser ersten Show, diese erste paar Tage, diese Anfang vielleicht, also mit Geduld gibt es mehr Möglichkeiten zusammenzuarbeiten. Es gibt gemeinsame Interesse, ne? Also auf jeden Fall wegen China zum Beispiel, Tech und so weiter. Ich glaube, wo man muss auch nach vorne schauen und zu sehen, wie das Sicherheitsthema wird mit NATO, mit Krieg in Ukraine. Man muss einfach warten und sehen, weil die transatlantische Beziehung wird nicht das gleiche wie unter Biden, aber das bedeutet nicht, dass es wird nicht so weitergehen.
Die Tarife zumindest, die im Raum standen, hat es noch nicht gegeben. Zum 1. Februar soll es eventuell die für Mexiko und Kanada geben. Mal schauen, wie Europa das betrifft. Das Handelsdefizit, gerade zu Deutschland beispielsweise, ist ja ein großer Dorn im Auge von Donald Trump. Aber das sind so. Ja, er ist ein Dealmaker. Er guckt halt nicht so, wenn man so will, deiner Vision auf das Ganze, sondern guckt, okay, wie kann ich einen Deal machen, der mir zum Vorteil gereicht? Und wenn die Europäer und auch Deutschland gerade, ist ja gerade die USA sind im vergangenen Jahr der wichtigste Handelspartner, haben China abgelöst 2024 für Deutschland, wenn man dann sagt, okay, wo kann man dann ins Geschäft kommen? Wo gibt es denn Dinge, die wir tatsächlich auch kaufen müssen? Dann versuchen wir dieses Handelsdefizit doch auszugleichen zu bestimmten fairen Konditionen oder so. Dann glaube ich, ist es durchaus möglich, da eben auch weiter eng verflochten zu sein mit den USA. Aber wie gesagt, diese Automatismen, dass das schon auch in unserem Sinne Dinge mitbestimmt werden in Washington, im Weißen Haus, Da hast du vollkommen recht. Die sind jetzt erstmal passé und das ist die Herausforderung fürs transatlantische Verhältnis. Also, eine etwas längere Folge heute und wir haben bei weitem nicht all die Punkte, die man noch hätte ansprechen können, gestreift. Aber ich glaube, es war ein sehr wichtiger Tag in der Geschichte, in der Politik der Vereinigten Staaten von Amerika. Von daher sagen wir für diesen Tag 1 von Trump 2.0 Folge, sagen wir vielen Dank fürs Interesse und sind gespannt, wie das jetzt seinen Lauf nimmt. Wir werden es weiter verfolgen und
wie mein Vater gesagt hat, in 2020 nach der Amtseinführung von Biden, ich würde offen bleiben, gib ihm eine Chance. Naja, aber nach einem Monat hat mein Vater gesagt, es ist so schlimm, wie ich gefürchtet habe.
Wahrscheinlich ist es auch, aber an den Taten und nicht an den Worten oder der heißen Luft, die da manchmal über den Atlantik bläst, messen. Das werden wir versuchen in den kommenden Folgen und sind schon sehr gespannt drauf. Wer bis dahin nicht warten kann bis zu unserer nächsten Folge und es steht ja eine Bundestagswahl auch an, dem empfehlen wir einen ganz neuen Podcast, der jetzt aus der Hauptstadt kommt, denn es geht um die Frage, was läuft und was passiert hinter den Kulissen der Bundespolitik, jetzt auch gerade im Wahlkampf. Und da ist unsere hochgeschätzte, liebe Kollegin Linda Zervakis der Host dieses neuen Podcasts. Und gemeinsam mit Korrespondentinnen und Korrespondenten unseres ARD-Hauptstadtstudios werden Sie im Podcast Berlin Code alles entschlüsseln, die Reden, die Entscheidungen, die Ankündigungen, die Themen, die im Berliner Regierungsviertel bewegt werden. Jeden Freitagnachmittag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, absolute Hörempfehlung, mal reinzuhören. Also quasi der Blick hinter die Kulissen der Berliner Politik, auch hochspannend. Und wir sind dann beim nächsten Mal wieder für euch und für Sie da. Vielen herzlichen Dank. Tschüss und bis dann.
Bis dann.